Fethullah Gülen ist eine streitbare Person. Die einen sehen in ihm einen verkappten radikal-islamistischen Prediger, die anderen einen Förderer des interreligiösen Dialogs. Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Time zählt ihn 2013 zu den 100 einflussreichsten Personen der Welt. Das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat eine solche Liste zwar nicht vorzuweisen, hat aber trotzdem schon den ein oder anderen Artikel zu Fethullah Gülen veröffentlicht. Einer dieser Artikel hat nun sogar ein Buch provoziert. Es trägt den Titel »Gut gefälscht – Besichtigung einer Zitatfälschung im Nachrichtenmagazin Der Spiegel«, ein Vademekum für den Deutschen Presserat, und wurde herausgegeben von Professor Dr. Christoph Bultmann, seines Zeichens Bibelwissenschaftler am Martin-Luther-Institut der Universität Erfurt. Guten Morgen, Herr Bultmann.
Guten Morgen.
Wir steigen mal mit einer Frage ein, die mit dem eigentlichen Gegenstand des Gesprächs vielleicht noch gar nicht so viel zu tun hat, sondern erst nur einen Begriff näher erläutern soll. Was ist eigentlich ein Vademekum?
Ein Vademekum ist ein Buch, das man einfach in seiner Westentasche mit sich tragen kann, sodass man sich immer, wenn man zu diesem Buch greift, daran erinnert, was in dem Buch angemahnt wird.
Also ist es ein alter biblischer, religiöser Begriff oder ist es?
Nein, es hat mit Bibel und Religion gar nichts zu tun, und in meinem Fall ist es eine mit leichtem Spott verwendete Anspielung auf Lessing, der im 18. Jahrhundert einmal ein Vademecum für einen Übersetzer von Dichtungen des römischen Dichters Horaz geschrieben hat, in der entsetzlich viele Fehler vorgekommen waren.
Mhm. Fehler ist das eine, aber Fälschung ist ja das andere. Und das mit dem gefälschten Zitat, was ja jetzt schon im Titel des Buches ist, das sollten wir vielleicht irgendwie erstmal aufrollen, damit sich unsere Hörer auch etwas darunter vorstellen können, worüber wir hier reden. Also es geht da um ein Video mit einer Predigt von Gülen, deren Text später radikal zusammengekürzt wurde. Und die Ausgangsbotschaft ist eigentlich eine recht friedliche gewesen. Wollen Sie was dazu sagen oder soll ich die betreffenden Stellen einfach mal vorlesen oder?
Ja, ich kann vielleicht meinen Vorwurf einleitend kurz erläutern. Die Erwartung ist natürlich im Blick auf alle Medien, ob Printmedien, also Presse oder Radio oder Fernsehen, dass sie sich an die elementaren Standards des Journalismus halten, die im deutschen Kontext für die Presse im Pressekodex fixiert sind, sodass man da einen klaren Bezugspunkt hat. Und zu den Standards, die sich im Grunde von selbst verstehen, gehört nach diesen Formulierungen auf Platz 1 das Gebot der Wahrhaftigkeit und auf Platz 2 das Gebot der Sorgfalt. Kein Journalist darf überfordert werden, Dinge zu prüfen, bevor er etwas sagt, aber er sollte sich auch nicht unterfordern. Auf Platz 3 steht dann eine Regel für Redaktionen, die gegebenenfalls rückwirkend etwas richtigstellen müssen, selbst wenn dem Journalisten nicht direkt was vorzuwerfen ist. Nun, der Vorwurf der Fälschung bezieht sich darauf, dass ein Journalist gegen sein besseres Wissen etwas getan hat, und deswegen hatte ich gegen so eine Fälschung eine Beschwerde beim Deutschen Presserat eingereicht.
Aber jetzt mal inhaltlich bei dieser Fälschung, also es gab diese Videobotschaft und dann wurde das verfälscht wiedergegeben, und jetzt wir müssen irgendwie den Übergang sozusagen hinkriegen, also zu erklären, was war es eigentlich und was wurde daraus gemacht?
Ja, also der Vorwurf der Fälschung bezieht sich auf den Gebrauch einer Videobotschaft von Gülen, die sich in einem Abschnitt auf das schwierige Problem der Kurdenpolitik in der Türkei bezieht. Und in der Videobotschaft geht es um einen Rückblick über viele Jahrzehnte dieser krisenhaften und in langen Phasen auch sehr gewalttätigen Beziehung der türkischen Regierung zu den kurdischen Landesteilen im Osten und Südosten der Türkei. Und das Gewaltthema ist in diesem Rückblick entsprechend auch enthalten. Und Gülen seinerseits ermahnt dazu, in einem Friedensprozess Verständigung und Versöhnung zu suchen. Und nimmt dann an, und das ist die Schlusspassage dieses Videotextes, dass möglicherweise auf der Seite der radikalen, militärisch ausgerüsteten Kurden einige Richtungen sich nicht in einen Friedensprozess einbeziehen lassen. Und im Blick auf solche Gruppierungen formuliert er am Ende als der religiöse Denker und Prediger, der er ist, eine Gebetsformulierung. Und diese Gebetsformulierung ist in ihrer ersten Hälfte eine Bitte an Gott gerichtet, auf Versöhnung und Einsicht und Vernunft und Friedensfähigkeit hinzuwirken. Und dann in einer problematischen zweiten Hälfte die Formulierung, Gott möge diejenigen vertilgen, die sich nicht auf einen Friedens- und Versöhnungsprozess einlassen. Die Fälschung des Zitats besteht dann darin, dass der Journalist des Spiegels behauptet, diese Schlusspassage des Gebetes verselbstständigt und behauptet, es sei eine Aufforderung an das türkische Militär, direkte Aktionen gegen bewaffnete Kurden zu unternehmen.
Das liest sich auch alles nochmal, also ich habe halt wirklich irgendwie mir die betreffenden Stellen sozusagen wirklich nochmal angeguckt und rausgelesen, und der Unterschied ist halt wirklich, also sehr eklatant, wie ich finde. Also es geht halt komplett in die entgegengesetzte Richtung dessen, was es eigentlich sein sollte. So. Und das lässt sich eigentlich hier anhand des Buches gut nachvollziehen. Und ich denke mal, das ist auch das, was sie dem deutschen Presserat sozusagen zukommen lassen haben, was hier drin steht. Und trotzdem hat der aber ihre Beschwerde abgelehnt. Und da würde ich gerne wissen, mit welcher Begründung der das eigentlich getan hat.
Ja, also das Buch dokumentiert im Ganzen und vollständig meine Korrespondenz mit dem Deutschen Presserat zu diesem Problem zwischen Oktober 2012 und August 2013. Und der Presserat hat die Beschwerde über das gefälschte Zitat für unbegründet erklärt, weil es auf einer Website eines Kulturvereins, der in einem weiten Sinne zur sogenannten Gülen-Bewegung gehört, eine Form dieses umstrittenen, in eine Fälschung verwandelten Zitates gibt, die nicht strikt kritisiert wird. Da kann der Eindruck entstehen, obwohl auf dieser Website ein Kontext für das Zitat da ist, das auch diesen Friedensgedanken sehr stark betont, aber es kann der Eindruck entstehen, als ob eine Organisation, ein Kulturverein, der zur Gülen-Bewegung gehört, das Zitat als eine Aufforderung zur Gewalt von Seiten des türkischen Militärs akzeptiert habe. Man kann nachweisen, und ich habe das nachgewiesen, dass diese eine Quelle neben zwei anderen Quellen steht, die der Journalist kannte, in denen eindeutig gesagt wird von anderen Kulturvereinen, wie einer Online-Zeitung, die in den weiteren Bereich der Gülen-Bewegung gehören, dass dieses Zitat eben ein gefälschtes Zitat sei. Sodass die Konstellation ist, der Journalist hat die Quelle A, die problematisch ist, und die Quellen B und C, die eindeutig sind. Und er behauptet, beziehungsweise das Justiziariat des Spiegels behauptet für ihn, er habe eben sich auf die Quelle A gestützt, und der Presserat bestätigt, dass er sich auf die Quelle A hatte stützen dürfen, ohne zu berücksichtigen, dass er Quellen B und C auch kannte.
Ein weiteres Argument der Justiziare des Spiegels war ja auch, dass sie ein Anhänger Gülens seien und dass unter diesem Aspekt die Beschwerde nochmal anders zu bewerten sei.
Ja, das ist ein Witz. Das ist ein Beispiel für die juristische Strategie der Diskreditierung eines Beschwerdegegners oder eines Gegners in einem Rechtsstreit. Das dürfen Juristen gerne versuchen, aber es ist in diesem Falle einfach lächerlich. Ich bin ein Professor für evangelische Theologie im Raum des Christentums. Ich würde sagen, wenn man den Begriff Anhänger Fethullah Gülens gebraucht, dann sollte die Minimalvoraussetzung sein, dass man in den Raum des Islam gehört als Muslim und sich dann entsprechend für die Lehrrichtung Gülens erwärmt und sich für seine Schriften interessiert und seine Deutung des Islam für sich selber dann überzeugend findet und allenfalls in, sei es Schulbewegungen, sei es Kultur- und Dialogvereinen, sei es im Bereich der Presse aktiv wird im Sinne der sogenannten Gülen-Bewegung. Dieser Vorschlag oder diese Unterstellung des Justiziariats des Spiegels ist aber nicht nur ein Witz, sondern sie ist auch völlig irrelevant, weil nach der Beschwerdeordnung des Deutschen Presserates die Beschwerdeführer nicht sozusagen danach sortiert sind, ob oder ob nicht sie allenfalls befangen sind. Also dieselbe Beschwerde, die ich eingereicht habe als ein am interreligiösen Dialog interessierter christlicher Theologe, hätte genauso gut ein Aktivist aus dem engsten Zirkel der Gülen-Bewegung in Deutschland einreichen können und der Presserat hätte es in gleicher Weise behandeln müssen. Das weiß das Justiziariat des Spiegels natürlich, aber man muss als Hintergrund wissen, dass beim Presserat die sogenannten Beschwerdeausschüsse, die dann über die einzelnen Beschwerden zu entscheiden haben, von ehrenamtlich tätigen Journalisten verschiedener Zeitungen, oft auch kleinerer Zeitungen, besetzt sind. Und es geht offensichtlich darum, mit einer Art von Imponiergehabe diese Leute zu manipulieren, damit sie sich möglichst ablenken lassen von der eigentlichen Streitfrage.
Ich habe mir da halt auch so ein kleines mittelschweren Wunderbeutel umgehängt, weil ich so dachte, dass, ob sie nun befangen sind in diesem Punkt oder nicht, sollte ja zur eigentlichen Bewertung nichts beitragen, weil die Sachlage ist ja, wie sie ist, und wenn sie was dagegen vorzubringen haben, was auch begründet ist und belegt, dann hat das ja seine Richtigkeit trotzdem. Und sie meinen auch im Buch, sie hätten häufiger mal mit Kollegen aus der Kommunikations- und Medienwissenschaft über die Angelegenheit diskutiert. Wie finden die denn dieses Vorgehen?
Also ich habe die Beschwerde in ihrer ersten Stufe ganz selbstständig gemacht, ohne Rücksprache mit irgendjemandem, weil ich einfach meinerseits mich nicht an irgendeiner Art von kollektivem Protest gegen den Spiegelartikel aus dem August 2012 beteiligen wollte. Solch eine Protestform hat es auch gegeben, aber da hatte ich den Standpunkt bezogen, als Wissenschaftler bleibe ich unabhängig und unterschreibe nicht einfach einen Protestbrief, den andere formulieren, und habe also diese Beschwerde in ihrer ersten Stufe ganz alleine verfasst und an den Presserat geschickt. Und nachdem ich dann das Votum des Presserates Beschwerde unbegründet erfahren hatte, war meine Meinung, ich möchte das gerne an die Öffentlichkeit bringen, und erzählte entsprechend zwei Erfurter Kollegen in der Kommunikationswissenschaft davon mit der Frage, wo kann man eventuell sowas an die Öffentlichkeit bringen? Und diese Kollegen empfahlen mir dann Fachmagazine für den Journalismus in Deutschland. Ich habe dann in der folgenden Zeit insgesamt mit 5 solcher Magazine korrespondiert, aber die Redakteure oder Chefredakteure dieser Magazine haben jeweils abgelehnt, sich auf dieses Thema einzulassen.
Abgelehnt ist die eine Sache. Interessieren würde mich, mit welcher Begründung Sie es abgelehnt haben.
Also Begründungen habe ich nur in 2 Fällen gehört. Im einen Falle schrieb der Chefredakteur zurück, also Herr Bultmann, Sie übertreiben hier und es handelt sich allenfalls um einen handwerklichen Fehler des Journalisten. Aber dieser Chefredakteur hat dann darauf verzichtet, darüber nachzudenken, ob nicht eben, wie ich meine, auch wenn es nur ein handwerklicher Fehler sei, diese Zitatfälschung durch eine Richtigstellung korrigiert werden müsse. In einem zweiten Fall hat eine verantwortliche Redakteurin mir zurückgeschrieben, sie hätte sich die Unterlagen beim Presserat angeschaut und stimme dem Votum des Presserates zu. Dann schrieb ich ihr in der E-Mail zurück, dann sind Sie also auch der Meinung, dass bei den 3 Quellen der Journalist die eine schwierige Quelle benutzen durfte, obwohl er aus 2 anderen Quellen wusste, dass er diese Quelle nicht so einschätzen konnte, wie er es tat. Und dann schrieb sie zwar, nein, das darf ein Journalist nicht tun, aber es folgte nichts daraus.
Als wir ein telefonisches Vorgespräch geführt haben, haben Sie aber trotzdem erstmal Bedenken geäußert. Und das wundert mich jetzt im Vergleich ein bisschen, weil zuerst suchen Sie den Kontakt zu Medien und Sie finden keines, das sich Ihre Sache annehmen will. Und dann kommt eines von sich aus auf Sie zu und Sie, ich übertreibe das jetzt mal, drucksen erstmal eine Weile herum. Wieso eigentlich?
Ach, tut mir leid, ist mir gar nicht so in Erinnerung. Ich habe keinerlei Radioerfahrung. Und ich selber habe mich dazu entschlossen, diese Sache, wenn Sie so wollen, an die große Glocke zu hängen, nicht wahr? Und nachdem diese Fachmagazine es abgelehnt haben, das Thema für alle, die irgendwie ein Interesse an Presseethik und den Standards des Journalismus in Deutschland haben, aufzugreifen und in einem Artikel zu behandeln, habe ich eben schlicht unabhängig in Zusammenarbeit mit einem Kleinverleger dieses Büchlein produziert, damit eben für jeden, der sich interessiert, das Material zugänglich ist. Also jeder kann über die üblichen Websites oder Auskunftsmittel der Buchhändler oder diese Versandbuchhandlungen wie Amazon sich das Buch bestellen, wenn er will.
Sie unterstellen dem Autor des Spiegel-Artikels, Maximilian Popp, immer wieder, er habe wider besseren Wissens ein gefälschtes Zitat abgedruckt. Und das haben Sie ja jetzt auch schon wiederholt im Gespräch. Mich interessiert die Formulierung wider besseren Wissens. Ist das nur eine Floskel oder wissen Sie tatsächlich, dass er es eigentlich besser gewusst haben muss und können Sie das irgendwie belegen?
Ja, also ich weiß das aus anderen Anteilen seines Artikels. Die Richtigstellung zu diesem Zitat, das eine Vorgeschichte hat durch eine Kampagne einer Arbeitsgruppe der Partei der Linken, wo einige Bundestagsabgeordnete einen Text über Fethullah Gülen und die Kurdenpolitik der Türkei konstruiert hatten und eine Vorform dieser Zitatfälschung dabei verwendet haben. Die Richtigstellung dazu ist auf der Website des Forum für interkulturellen Dialog in Berlin publiziert worden. Und der Journalist Popp kannte nachweislich diese Website. Er hat, das schreibt er in dem Artikel selber sogar in einigen Absätzen, mit dem Vorsitzenden dieses Dialogvereins Forum für interkulturellen Dialog in Berlin ein Interview geführt. Es gibt sogar ein Foto von dem Vorsitzenden, Herr Karakoyun, im Kontext dieses Spiegelartikels im August 2012, sodass völlig klar ist und auch vom Spiegel unwidersprochen geblieben ist, dass Herr Popp die Quelle dieser Website gekannt hat, die eben die Richtigstellung, also die Publikation der originalen Quelle, nicht wahr, und die Kritik an dieser Vorform der Zitatfälschung enthält. Das Zweite ist, dass der Spiegel seinerseits im Beschwerdeverfahren eine weitere Quelle genannt hat, die mir gar nicht bekannt war, als ich meine Beschwerde einreichte, in der auch die Vorform des Zitates als eine Fälschung beschrieben wird und entsprechend zurückgewiesen wird. Auch diese Quelle hat eben, wie aus dem Beschwerdeverfahren hervorgeht, nach dem Material, das Justiziariat des Spiegels da verfügbar gemacht hat, auch diese Quelle hat der Journalist gekannt.
Ich habe es in meiner Anmoderation schon erwähnt und Sie haben es auch schon gesagt, Sie sind Bibelwissenschaftler am Martin-Luther-Institut der Universität Erfurt. Sie sind evangelischer Theologe und legen sich aber trotzdem ganz schön ins Zeug für das Ansehen eines Muslims. So sehr, dass Sie sich wegen eines Zitats ausdauernd beim Deutschen Presserat beschweren und dann sogar nicht Ruhe geben, wenn Ihre Beschwerde abgewiesen wird, sondern die ganze Sache als Buch herausgeben. Wie geht das alles zusammen und warum ist Ihnen die Sache so wichtig, dass Sie dafür so viel Zeit, Kraft und letzten Endes sicherlich auch Geld investieren?
Ja, also ich nenne gerne drei Motivationen. Die erste Motivation ist, dass ich beteiligt war an einer Tagung über die Gülen-Bewegung in Bochum 2010 und der Mitherausgeber des entsprechenden Tagungsbandes bin. Und wenn die Gülen-Bewegung in der Weise und mit solchen Mitteln im Spiegel diffamiert wird, fällt das indirekt auch auf Beteiligten an dieser Tagung, Herausgeber des Tagungsbandes und den Verlag, in dem der Tagungsband erschienen ist, zurück. Das ist mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt ist, dass die Gülen-Bewegung in Deutschland eine erhebliche Anzahl von Privatschulen betreibt. Ich glaube, ungefähr 20 sind es mittlerweile. Also zum Beispiel Gymnasien in Berlin, Köln, Stuttgart und an anderen Orten. Und in all diesen Schulen sind nun Hunderte von Kindern aus Hunderten von Familien. Und all diesen Kindern, Eltern, Lehrern, den städtischen und im Kultusministerium Verantwortlichen für diese Privatschulen, nicht wird unterstellt, sie kooperierten da mit irgendwelchen gewalttätigen, islamistisch orientierten Muslimen. Auch aufgrund dieser Unterstellung bin ich bei dem Thema hartnäckig. Der dritte Punkt ist, das ist sozusagen die direkteste Verbindung zu meinem beruflichen Tun, dass wir in Deutschland zum Glück in den letzten Jahren eine doch relativ starke Bewegung Richtung interreligiösem Dialog haben. Es gibt auf vielen Ebenen der Kirchen, von Kirchgemeinden bis zu anderen Stufen der Kirchenhierarchien gibt es Dialoge. Und auch die Gülenbewegung ist da eine Größe, die man im Blick behalten muss. Mein erster Kontakt zur Gülenbewegung entstand dadurch, dass ich 2009 eingeladen war, über Noah in der Bibel aus Anlass eines interreligiösen Noah-Festes zu sprechen, sodass mir aus diesem dritten Grund das Thema wichtig ist. Als viertes nenne ich schließlich, wie ich das gerne sage, ein sportliches Interesse daran festzustellen, ob oder ob nicht die Presselandschaft in Deutschland es hergibt, zu einer Zitatfälschung in einem so bedeutenden Medienprodukt wie dem Spiegel tatsächlich eine Richtigstellung zu verlangen.
Sie haben es schon gesagt, als Sie meinten, dass der Begriff Vademecum ein bisschen spöttisch ist. Und wenn ich mir das Nachwort so anschaue, das Sie geschrieben haben, habe ich auch so ein bisschen unweigerlich das Gefühl, dass Sie halt auch das Thema anders angehen und betrachten können. Und ich lese das mal ganz kurz vor. Solange der Spiegel noch weitere Bedenkzeit für die Richtigstellung seiner Zitatfälschung benötigt, mag nun jeder Leser und jede Leserin, auch die Mitglieder der Verleger- und Journalistenorganisationen, die den Deutschen Presserat tragen, für sich selbst entscheiden, ob gemäß den publizistischen Grundsätzen des Pressekodex der Spiegel zu einer Richtigstellung verpflichtet ist oder nicht verpflichtet ist. Und das muss man erklären, weil dieses vor verpflichtet ist oder nicht verpflichtet ist, gibt es jeweils Unterstriche, die symbolisieren, dass man da sozusagen persönlich ein Kreuz machen könnte und für sich persönlich ankreuzen könnte, welche Meinung man vertreten würde. Ist das Ironie? Ist das Verbitterung? Und ist diese Form der Auseinandersetzung eigentlich mit ihrer eigentlichen Absicht vereinbar?
Ich denke, ja. Also ich denke, dass wenn man eine öffentliche Debatte wünscht, man auch die potenziellen Teilnehmer an so einer Debatte dazu ermutigt, sich tatsächlich auf eine Stellungnahme festzulegen. Ich hatte eine E-Mail-Korrespondenz mit einem äußerst erfahrenen Journalisten, mit dem ich sogar mal zusammen ein Seminar unterrichtet habe, der dann sagte, ach naja, also Herr Bultmann, das Zitat ist ja keine Fälschung, es ist nur eine Raffung und ob die Raffung übertrieben ist, dazu will ich kein Urteil abgeben. So kann sich natürlich jeder rausreden, aber ich finde, die Frage ist hier, ist eine Richtigstellung geboten oder ist sie nicht geboten? Vor dieses klare Entweder-Oder möchte ich dann auch die Leser und Leserinnen dieses Bandes, die in der Tat sich auf ziemlich viel Detail einlassen müssten, bis sie zu einem Urteil kommen könnten, einladen. Das Zweite ist, dass ich ganz im Ernst denke, dass die Verhältnisse im Spiegel, zumal im Blick eben darauf, dass der Chefredakteur gewechselt hat und es einige Monate lang eine Zwischenzeit gab, in der nur die stellvertretenden Chefredakteure die Verantwortung für das Nachrichtenmagazin hatten, dass der Spiegel einfach da einen Diskussionsprozess anstoßen muss. Ich hoffe nicht nur in der Chefredaktion, sondern auch hoffe ich unter Journalisten des Spiegels, die sich dagegen wehren, durch ihre Chefredaktion in einer solchen Weise vertreten zu werden, dass der Unterschied zwischen einem authentischen und einem gefälschten Zitat auf einmal keine Rolle mehr spielen soll. Welcher Journalist soll eigentlich unter solchen Bedingungen noch vernünftig arbeiten können?
Das ist natürlich auch eine spannende Frage, aber ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das, was ich sozusagen in der Ausgangsfrage gestellt habe. Ist das jetzt, also auch gerade dieses Nachwort und die Verwendung des Wortes Vademecum, ist das, wie Sie gesagt haben, nur Spott oder ist da auch Ironie und Verbitterung so ein bisschen mit drin?
Verbitterung wäre das falsche Wort. Enttäuschung würde ich akzeptieren. Spott ist auch nicht drin. Sie können sagen, Bedenkzeit ist spöttisch gemeint, aber es ist auch einfach realistisch. Und ich erkenne auch an, dass bestimmte Krisen oder Konfliktsituationen unter den Beteiligten Reflexionsprozesse oder Diskussionsprozesse verlangen, die ihre Zeit brauchen. Nein, ich würde eher sagen, es soll tatsächlich einen appellativen Charakter haben, auch im Blick darauf, das ist ja angesprochen, dass in den Beschwerdeausschüssen des Presserates die Beteiligten Organisationen eben Vertreter entsenden, die zwar in eigenem Namen agieren, aber doch auch gleichzeitig eben von den Organisationen entsandt sind. Und auch da denke ich, sollte in diesen Vereinigungen, es handelt sich um zwei Vereinigungen von Verlegern und zwei Vereinigungen von Journalisten, auch in diesen Vereinigungen sollte ein Meinungsbildungsprozess einsetzen.
Sie sind vorhin schon mal ganz kurz darauf eingegangen, als Sie beschrieben haben, wie Sie zum ersten Mal in Berührung gekommen sind mit Fethullah Gülen bzw. der Fethullah Gülen-Bewegung. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne nochmal explizit die Frage stellen, wer Fethullah Gülen für Sie eigentlich ist.
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Als erstes verweise ich vielleicht aus professoraler Gewohnheit auf eine Quelle. Jeder, der sich einigermaßen ein gutes aktuelles Bild verschaffen will, sollte lesen. Ein sehr ausführliches Interview mit Fethullah Gülen aus dem Dezember 2012 auf der Website der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, also FAZ.net. Da hat der Journalist Rainer Herrmann, der Gülen an seinem Wohnort in den Vereinigten Staaten in Pennsylvania besucht hat, hat mit ihm ein sehr ausführliches Interview geführt. Und dieses Interview lässt sich meines Erachtens, lohnt es sich im Detail zu lesen. Und es lässt sich sehr gut auch mit früheren Schriften von Gülen verknüpfen. Nun, Gülen ist 1938 geboren in der Türkei, in der Osttürkei, in Erzurum. Und er ist, glaube ich, 1966 war das auf einen Posten eines Imam in Izmir, ganz im Westen der Türkei, gekommen. Und er hat von dort aus 30 Jahre lang seine Aktivitäten als ein sehr angesehener und dann auch durchaus politisch einflussreicher Prediger entfaltet. Wobei ich hier auch wiederum gleich auf Kollegen in der Politikwissenschaft verweisen würde, denn die politische Geschichte der Türkei zwischen 1960 und 2013 ist ja in jeder Hinsicht eine hochkomplexe Angelegenheit und bleibt es ja auch. Man muss sich nur an eine Nachricht erinnern, die wenige Wochen alt ist, die ein normaler Zeitungsleser gar nicht einordnen kann, dass ein Gesetz jetzt aufgehoben worden ist, das verboten hatte, dass Kurden die Buchstaben Q, W und X verwenden dürften, die also in der kurdischen Sprache, wenn man sie in lateinischer Schrift darstellen will, notwendig sind, in der türkischen Sprache nicht. Solche Absurditäten haben offenbar über Jahrzehnte in der Türkei in Kraft gestanden. Also einzuschätzen, unter welchen Bedingungen Gülen gearbeitet hat, muss ich sagen, ist eine Sache für Fachleute. Ein zweiter Faktor ist, nach allem, was ich sehe, dass Gülen sehr kritisch war in der Zeit, als es im Nordosten der Türkei eine Landesgrenze zur Sowjetunion gab, die ja nun bekanntermaßen ein Staat war mit einem staatsoffiziellen Atheismus, trotz aller Bedeutung der russisch-orthodoxen Kirche und anderer Religionsgemeinschaften in der Sowjetunion, gab es einfach eine offensive, antireligiöse Ideologie, die in gewissen Kreisen auch bis heute weiterwirkt. Und Gülen hat viele Äußerungen, die zur Verteidigung des muslimischen Glaubens sich gegen eine atheistische Ideologie richten. Das alles sind, wenn man so will, soweit ich sehe, sozusagen frühe Themen. Und es gibt dann zunehmend seit den 90er Jahren von Gülen Schriften, Reden, Appelle, Buchpublikationen zu den Themen Dialog, Verständigung, Toleranz, Demokratie, Menschenrechte, Rolle der Frau und so weiter, wo er die Vereinbarkeit der Grundwerte, die uns auch hier in Deutschland und in Westeuropa und in den USA, nicht wahr, in unserem heutigen Verständnis von Gesellschaft und Politik leiten, wo er die Vereinbarkeit dieser Werte mit dem Islam konzeptionell zu verstehen sucht und entsprechend in seinen Schriften und ich vermute auch seinen türkischsprachigen Predigten empfiehlt und verteidigt und sozusagen populär machen möchte im Rahmen des Islam. Das hat bei Gülen besondere Voraussetzungen in einer Tradition des Islam, die man den Sufismus nennt. Das ist eine Richtung eines stark verinnerlichten, manche sagen auch mystischen Islam, der auf eine eben stark verinnerlichte Frömmigkeit und zugleich ein positives Wirken für andere, zumal für Schwächere in der Gesellschaft setzt. Von diesem Hintergrund her ist Gülen nicht direkt zu verbinden mit Richtungen im arabischen Islam und auch schon keineswegs mit Richtungen im arabischen Islamismus. Und vor diesem Hintergrund meine ich, ist zu verstehen, dass in der Öffentlichkeit, in Deutschland zumindest, aber in vielen anderen Ländern der Welt ebenfalls am ehesten greifbare Wirken der sogenannten Gülen-Bewegung, nämlich im Bereich von Schule und Bildung. Also Gülen propagiert immer wieder die Idee, dass für eine Teilhabe an der modernen Gesellschaft sich Eltern darum kümmern müssen, dass ihre Kinder, Söhne und Töchter eine gute Ausbildung haben, dass sie Bildung gewinnen müssen, um wirklich in der modernen, komplexen Gesellschaft ihr Leben führen zu können und auch Verantwortung übernehmen zu können.
Sie haben jetzt den Weg der Beschwerde beim Presserat und den einer Veröffentlichung der Angelegenheit in Buchform gewählt. Und irgendwo im Buch habe ich aber auch gelesen, dass ihn Dr. Martin Dörri, wenn er so ausgesprochen wird, der stellvertretende Chefredakteur des Spiegels, geschrieben hat, dass zumindest die Beschwerde die schärfste außergerichtliche Waffe sei, die das deutsche Presserecht vorsieht. Ist für Sie mit der Veröffentlichung des Buchs die Angelegenheit jetzt erstmal durch oder ziehen Sie auch eine Klage in Betracht, um weiter für Ihr Anliegen zu kämpfen?
Nein. Also das habe ich von vornherein gesagt, das ist auch irgendwo in der Korrespondenz ein Teil. Der gerichtliche Weg wird mich in keiner Weise beschäftigen. Erstens muss man dann hochspezialisierte Rechtsanwälte beschäftigen. Zweitens muss man sich auf eine Verfahrensdauer von Jahren einstellen, möglicherweise mehrere Instanzen. Das ist müßig. Ich muss sagen, ich habe großen Respekt seit August 2012 vor den Vereinigungen und Vereinen in Deutschland, die zur Gülen-Bewegung gehören, dass sie offenbar alle der Meinung sind, sie hätten Besseres mit ihrer Zeit zu tun, als einen lang anhaltenden Rechtsstreit gegen den Spiegel zu führen. Sie haben protestiert, das weiß ich, aber sie haben meines Wissens darauf verzichtet, den Rechtsweg zu beschreiten. Herr Dörri ist der stellvertretende Chefredakteur, der eben in der Zwischenzeit mit seinem Kollegen Brinkbäumer zusammen die Verantwortung für den Spiegel hatte. Ich hatte, nachdem der Presserat definitiv gesagt hatte, Beschwerde unbegründet, hatte ich die Chefredaktion angeschrieben, um zu sagen, dass ich diese Entscheidung des Presserates für unvertretbar halte und nach wie vor die Empfehlung oder Anregung aussprechen möchte, dass der Spiegel eine Richtigstellung zu dem gefälschten Zitat publiziert.
Gibt es jetzt abschließend noch irgendwas, was ich als der Thematik nicht so ganz kundiger bei der Vorbereitung übersehen habe und worauf Sie unbedingt noch hinweisen möchten?
Also ich würde Ihnen vor allen Dingen danken, dass Sie Sendezeit vorgesehen haben, um ein Gespräch zu führen über die in der Öffentlichkeit sehr stark umstrittene Gülen-Bewegung zu sprechen und zu informieren. Es gibt einfach bestimmte Wahrnehmungsraster, die sich sehr leicht auf eine religiöse Bewegung anwenden lassen. Beim Islam ist jeder bereit, an Gewalt und Unterdrückung zu denken. Beim Islam ist jeder bereit, an Verstellung und Verschwörung zu denken. Und es gibt sozusagen aktuell, wenn ich es richtig gesehen habe, nicht wahr, beim MDR in Leipzig einen Streitfall über eine Fernsehsendung im Juni, die jetzt noch umstritten ist, bei der eben genau diese Klischees und Vorurteile sozusagen abgerufen wurden. Und ich finde es eine gute Gelegenheit, dazu zu ermahnen, etwa anhand dieses Interviews in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder aufgrund anderer Quellen, sich, wenn man sich zu Gülen äußern will, einigermaßen gründlich mit ihm zu beschäftigen. Ich bin nicht zu einem Experten geworden zu Gülen bisher, aber ich finde ihn einen interessanten Vertreter von Lehrmeinungen im Rahmen des Islam.
Sagt Professor Dr. Christoph Bultmann, seines Zeichens Bibelwissenschaftler am Martin-Luther-Institut der Universität Erfurt und Herausgeber des Buches Gut gefälscht, Besichtigung einer Zitatfälschung im Nachrichtenmagazin Der Spiegel, ein Vademekum für den Deutschen Presserat. Wer in allen Einzelheiten und der Reihe nach lesen möchte, was wir hier gerade besprochen haben, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Erschienen ist es im Uhlenspiegel Verlag, es umfasst 105 Seiten und kostet 15 Euro. Herr Bultmann, ich bedanke mich für das Gespräch.
Danke Ihnen.